gesagt, getan, aufgestanden und neu vorbereitet. Und das möchte ich mit euch gerne teilen. Das Bild kriegen wir nicht an die Wand, ne? Aber da könnte man so ein bisschen dann die Bibeltexte mitverfolgen, ist auch egal. Mein Thema heute Morgen heißt nämlich, richtig hören, richtig sehen und richtig fühlen. Sind wir uns dessen bewusst, dass in uns der Geist Gottes ist, in jedem Menschen, auch in Ungläubigen, ist der geschöpfliche Geist. Jeder Mensch ist von einem Geist beseelt. Aber dieser Geist wird von denen, die Christus nicht kennen, mit eigenen menschlichen Werten gefüllt. Du bist das, was dein Geist ist. Du bist das, was dein Innerstes ausfüllt. Und das sind deine Überzeugungen und deine Interessen und die Werte, die du vertrittst. Und jeder vertritt solche Werte. Jeder Politiker vertritt solche Werte. Der Atheist vertritt solche Werte. Jeder. Wir sind das, was uns ausfüllt. Und wenn Jesus Christus in unser Leben hineinkommt und die Worte der Heiligen Schrift, dann bedeutet das nichts weniger als, dass der Vater im Himmel möchte, dass unser Geist, der vor dem mit den Werten von eigenen Überzeugungen, politischen Einstellungen, gesellschaftlichen Einstellungen, all das, was ganz stark in uns lebt, oft sind das auch Verbitterungen, Unvergebenheiten, eine bestimmte Sichtweise von den Menschen, all das möchte der Herr, dass es unter seinen Gehorsam gestellt wird und in der Regel auch vollkommen umgewertet wird. Wiedergeburt, die neue Geburt, Christus erleben, in Christus verwurzelt sein, bedeutet nichts weniger als eine komplette Veränderung unseres ganzen Innenlebens. Und wer weniger predigt, liest nicht in der Bibel und befasst sich nicht mit dem, was das Wort Gottes sagt. Es geht nicht darum, dass ich zu Gott komme und zu all meinen 90% Überzeugungen und Vorstellungen noch ein bisschen Gott dazukommt. Sondern die Bibel sagt, alles gehört unter den Gehorsam Jesu Christi. Muss neu geprägt und umgewandelt werden und das meiste am besten rausgeschmissen werden. Und das sind nicht die äußerlichen Dinge. Als ich damals in die Gemeinde kam, wurde mir gesagt, Wieland, jetzt bist du in der Gemeinde, jetzt darfst du nicht mehr bei den Pfadfindern sein. Und so hatte ich das Gefühl, Christ werden ist nicht mehr bei den Pfadfindern sein, ist nicht mehr in der Skiffelgruppe singen und spielen, ist nicht mehr im Schwimmverein sein, ist nicht einen schönen Tanzkurs mit den Freunden der Schule zu machen. Das ist Christ sein. Heute weiß ich es anders und ich hoffe, wir alle auch. Christsein ist etwas ganz anderes. Ist eine komplette Umwertung der inneren Werte. Mein Denken und Leben wird so vom Leben Jesu Christi bestimmt. In jeder Minute meines Tages. Und wer es nicht glaubt, für den will ich es vorlesen. Epheser, Kapitel 1. Diese Verse, die ich euch jetzt vorlese, sind heute Morgen nochmal so in mein Herz eingedrungen. Ich habe übrigens darüber schon mal gepredigt, als ich über Gott Vater gesprochen habe. Ich hatte damals gesagt, Epheser 1 ist nicht ein sogenannter Christus-Hymnus, wie es manchmal bezeichnet wird, sondern ist ein Vater-Hymnus, nämlich auf Gott, unseren Vater. Das ist aber heute nicht unser Schwerpunkt, sondern die geöffneten Augen und das geöffnete Herz. Ihr könnt einfach mal gucken, Epheser 1, 15 bis 23, ich lese es vor. Das ist denn auch der Grund, weshalb ich auf die Kunde von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen mit der Danksagung für euch nicht aufhöre und in meinen Gebeten eurer mit Namensnennung gedenke. Emma, Julius, Maja, Hans-Julian, Jan Philipp, Theresa und so weiter. Jolien, richtig? Genau. Und Celia. So ähnlich, ne? Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, wolle euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis seiner selbst verleihen und euren Herzen erleuchtete Augen verleihen, damit ihr begreift, welche Hoffnung ihr infolge seiner Berufung habt, wie groß der Reichtum seines herrlichen Erbes bei den Heiligen ist und wie überschwänglich seine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist. Nämlich die sich mit gewaltiger Macht betätigende Stärke, die er an Christus erwiesen hat, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in der Himmelswelt zu seiner Rechten sitzen ließ. Hoch erhaben über jede andere Herrschaft und Gewalt, über jede Macht und Hoheit, überhaupt über jeden Namen, der nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Weltzeit genannt wird. Ja, alles hat er ihm zu Füßen gelegt und hat ihn, Jesus, zum alles überragenden Haupt gemacht für die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Liebe Geschwister, kann man bei solchen Versen noch sagen, der liebe Gott, der hat auch in mir noch seinen Anteil. 10% oder 20, bei manchen noch 30, bei manchen 50. Das können wir nicht. Diese Verse bringen etwas zum Ausdruck, was entweder erstunken und erlogen ist und Paulus, wie er von manchen Sozialphilosophen bezeichnet wird, als der eigentliche Urheber des Christentums, der hat das erstmal so richtig salonfähig gemacht. Und dann wird er weiterhin in menschlicher Weise entstellt und so weiter. Und alles, was er geschrieben hat, ist sehr mit Vorsicht zu genießen und so weiter. Das könnte ja sein. Dann ist all unser Christentum aber auch vergeblich, verwerflich, dann sind wir Lügner. Oder das stimmt. Dann fordert das wirklich unser ganzes Leben. Ich will es so sagen, es fordert nicht unser ganzes Leben. Ich kann gar nicht anders, als mich dem komplett zu ergeben. So wie eine echte Liebe mich dazu bringt, dass ich mein ganzes Leben komplett auf diese neue Liebe einstelle. Wer sich schon mal richtig verliebt hat, richtig verliebt war, mit Haut und Haaren, der weiß, wovon ich rede. Dass du nämlich wirklich mit Haut und Haaren diesem anderen Menschen verfallen bist. Dieser andere Mensch erfüllt dich dermaßen, dass du den ganzen Tag an nichts anderes denken kannst als an diesen Menschen. Ich habe es erlebt. Okay. Und wenn Jesus Christus in unser Leben hineinkommt, wenn er vor uns steht und uns liebevoll anblickt und sagt, möchtest du mein Bruder sein, mein Freund sein? Und wenn der Vater vor uns steht und uns liebevoll anschaut und sagt, möchtest du, dass ich in deinem Herzen wohne? Möchtest du, dass ich dich ganz ausfülle? Wer kann dann Nein sagen? Denn des Vaters Liebe und Jesu Innewohnung bedeutet nicht eine Manipulation unseres Lebens, sondern bedeutet liebevolle Gemeinschaft. Der Vater der Herrlichkeit wolle euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung durch die Erkenntnis seiner selbst. Ich will dazu ganz kurz was sagen, obwohl es nicht das eigentliche Thema ist. Geist der Weisheit. Ich spüre, dass in der Gemeinde Jesu weltweit Erst in den letzten Jahrhunderten, seit Martin Luther, wobei das geht noch weiter zurück, davor gab es Johannes Huss, davor gab es Franziskus von Assisi, davor gab es Elisabeth von Thüringen und viele Menschen, die im Geist Jesu gewandelt sind und den Geist der Weisheit in die Gesellschaft hineingebracht haben, aber ihre Macht war so klein, dass sie nicht wirklich die Gesellschaft verändern konnten. Ich empfinde das erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieser Geist der Weisheit, dass zum Beispiel Frauen wirklich gleichberechtigt sind. Und der Ära der Männerherrschaft endgültig ein Ende gesetzt wird. Leider gibt es immer noch viele Gemeinden, in denen Frauen nicht viel zu sagen haben. Ich finde das sehr schade. Ich finde, dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung Jesu mittlerweile so weit sein sollte, dass wir wirklich zu einer Gemeinschaft, zu einer gegenseitigen Unterordnung kommen. Wo nicht irgendeine bestimmte Gattung sich einer anderen unterzuordnen hat, sondern Unterordnung und Demut und Herzensgemeinschaft ein Allgemeingut geworden ist, in dem wir leben. Mir ist das so klar geworden, diese Offenbarung ist wirklich bis in unsere heutige Zeit gegangen. Ich empfinde, dass das, was uns die Heilige Schrift vor 2000 Jahren gesagt hat, erst in den letzten Jahrzehnten weltweit, zumindest von der Möglichkeit, der Standard geworden ist. Was echte Liebe ist, füreinander Dasein, Solidarität. Und wenn es heute immer noch dunkelhäutige Menschen auf der Welt gibt, die diskriminiert werden, als ein Relikt aus vergangenen Zeiten, dann ist das furchtbar und schlimm. Aber diejenigen, die in diesem Geist der Offenbarung Jesu leben, wissen es mittlerweile besser, dass wir alle eine Gemeinschaft sind. Und dass auch Kinder ihren rechtmäßigen Teil haben. Kinder nicht kleine Wesen sind, die erstmal groß werden sollen, bevor sie etwas zu sagen haben. Im Gegenteil, dass Kinder anfangen, zu uns zu predigen. Ich warte darauf. Ich warte darauf. Und es hat es gegeben, dass Kinder aufgestanden sind und sich hingestellt haben und zur Gemeinde gepredigt haben. Erfüllt vom Geist Gottes. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Und euren Herzen erleuchtete Augen verleihen. Denn das war ja der Gedanke heute Morgen, als ich aufwachte. Herr, öffne du mir die Augen. Liebe Gemeinde, ich wünsche mir, dass wir alle heute Morgen erleuchtete Augen haben. Nicht Augen, die haben wir, stimmt's? Augen haben wir. Aber wovon sind sie erleuchtet? Alle Augen sind von etwas erleuchtet, von irgendetwas. Von irgendwelchen bösen Dingen, verwerflichen Dingen, von irgendwelchen verkehrten Überzeugungen. Menschen sind in den Tod gegangen für ihre eigenen erleuchteten Augen, die vom Satan, von der Welt, von bösen Dingen erleuchtet waren. Der Herr möchte kommen und unsere Augen erleuchten. Mit was? Durch die Erkenntnis seiner selbst. Nicht erleuchtete Augen, baptistisch, pfingstlich, katholisch, evangelisch, sondern erleuchtete Augen durch die Erkenntnis Jesu selbst. Er in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Damit ihr begreift, welche Hoffnung ihr infolge seiner Berufung habt. Ich finde das so gut und möchte das nicht hinterfragen. Ich habe auch nicht geguckt, was da im Urtext steht. Aber Menge hat es so übersetzt, damit ihr begreift. Wir sagen immer, der Verstand hat mit dem Glauben nichts zu tun. Doch, es fängt zwar mit dem Glauben an, ich fange an zu vertrauen, aber dann spricht mein Glaube zu meinem Verstand und sagt, Verstand, willst du das begreifen? Und der Verstand prüft und sagt, das ist in Ordnung. Jesus hat gelebt, was er getan hat, tatsächlich. Und so kann unser Verstand, unser Denken voll mit einbezogen werden. Wer glaubt, braucht seinen Verstand nicht an der Garderobe abgeben, aber er kann anfangen zu prüfen, was es hier mit auf sich hat, mit diesem Weg, den Gott Vater seit der Schöpfung mit der ganzen Welt gegangen ist. Und darüber unterhalte ich mich gerne mit Menschen. Tu nichts lieber als das. Damit ihr begreift, ja, wir können es begreifen, nicht nur glauben, wir können es auch wirklich begreifen, zwar in einer Art und Weise, die nicht bedeutet, dass ich es wirklich komplett begreife, wie ich begreife, dass 1 und 1 2 ist, aber doch in einer Weise, dass mein Verstand mit meinem Herzen in Übereinstimmung ist. Wie groß der Reichtum seines herrlichen Erbes bei den Heiligen ist und wie überschwänglich seine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist. Deshalb habe ich am Anfang mit uns gebetet, dass wir mit unseren Nöten und Schwierigkeiten zu ihm kommen. Susanne und ich, wir haben im Moment auch eine echte Schwierigkeit, und das ist die mit ihrem Vater. Ihrem Vater geht es ganz, ganz schlecht. Und er hat den Herrn noch nicht ergriffen. Und das belastet uns. Aber egal, worin die Belastungen bestehen, die wir haben. Und es waren einige Belastungen hier in unserer Gemeinde in den letzten Wochen. Wir kommen damit zu Jesus, wir kommen zu ihm. Und wir beten ihn, dass seine überschwängliche Kraft größer ist. So als wenn du durch ein Flussbett gehst und da sind ganz große Felsbrocken. Darüber habe ich auch mal eine Predigt vor vielen Jahren gehört. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die Felsbrocken wegzuräumen. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, dass dieses Wadi, dieser Flusslauf geflutet wird und mit Wasser angefüllt wirst und du anfängst zu schwimmen. Du schwimmst in der Gnade und Liebe Jesu. Wisst ihr, was ich jetzt noch ganz gerne mit euch machen möchte? Ich möchte ganz kurz mal in die Evangelien reinschauen. Matthäus Kapitel 28. Ich lese nicht diese Dinge alle, sondern ich weise nur auf einen Sachverhalt hin. Und der hat damit zu tun, meine Predigt heißt ja, richtig hören, richtig sehen und richtig fühlen. Was haben die Frauen, diese wunderbaren Frauen, die ersten Zeugen der Auferweckung dort erlebt? Da heißt es zum Beispiel in Vers 1, nach Ablauf des Sabbats aber, als der erste Tag der Woche anbrechen wollte, gingen Maria von Magdala und die andere Maria hin. Das war noch nicht mal eine renommierte, die heißt hier nur einfach die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Zu sehen. Und sie waren ganz klar angefüllt mit ihrer Wahrheit, mit der sie ihr Inneren, ihren Geist programmiert hatten, nämlich, wir wollen gucken. Wir wollen den Stein sehen, wenn wir zwar auch nicht wissen, was dahinter ist, und dann überlegten sie, war das hier, wo sie gefragt haben, wer wälzt uns den Stein weg? Oder war das woanders? Ist doch egal. Sie kamen jedenfalls, um zu sehen, und sie waren davon erfüllt von ihrer Wahrheit, die sie bis dahin kannten. Sie sahen, aber sie sahen noch nicht richtig. Und dann auch das Hören in Vers 5. Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Denn er ist auferweckt worden. Und in Vers 9, und siehe, Jesus kam ihnen entgegen mit den Worten, seid gegrüßt. Da gingen sie auf ihn zu und umfassten seine Füße und warfen sich anbetend vor ihm nieder. Sie gingen hin, um zu sehen, dass er tot war. Sie gingen hin, und hörten vielleicht in Gedanken noch die Worte, die er früher mal gepredigt hatte. Und mehr erwarteten sie nicht. Und worin bestand das Ostererlebnis für diese beiden Frauen? Sie fingen an, richtig zu sehen. Sie fingen an, richtig zu hören. Und sie fingen an, richtig zu fühlen. Sie hatten eine leibhaftige Begegnung mit dem Auferstandenen. Sie umfassten seine Füße. Schauen wir uns noch das Lukas-Evangelium an. Und zwar Kapitel 24. Das ist diese wunderbare Geschichte mit den Emmaus-Jüngern. Das sind es zwei Verse, die ich nur hervorheben möchte. Ich brauche die Geschichte jetzt nicht mehr erklären. Zwei Leute, die total desillusioniert waren, enttäuscht waren, denn Jesus war am Kreuz gestorben und sie unterhielten sich über diese Dinge. Und dann zeigt die Geschichte ja, wie ein anderer Wanderer zu ihnen dazustieß und sie dann auf einmal zu dritt weiter wanderten. Und dieser Dritte war Jesus. Und dann heißt es hier in Vers 16, ihre Augen wurden jedoch gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Liebe Geschwister, wenn ich ein Gebet jeden Morgen habe, dann ist es dieses: Herr, öffne heute meine Augen für dich. Hilf mir, dass ich mich heute nicht beschäftigen muss oder beschäftigt werde von Dingen, die ich menschlich beurteile, die meine eigene Vorstellung stärken. Hilf mir, in deiner Wahrheit zu sein. Hilf mir, nicht in meiner eigenen Wahrheit zu gehen und mein Leben so zu leben, wie ich es sehe mit meinen Augen. Hilf mir, mit deinen Augen zu sehen. Hilf mir, mit deinen Ohren zu hören. Und hilf mir, dass meine Hände zu deinen Händen werden, bei den Menschen, mit denen ich Umgang habe, mit meinen Kunden, egal mit wem. Richtig hören, richtig sehen und richtig fühlen. Vers 31 heißt es dann, nachdem sie das Abendmahl gehabt haben, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Das ist das Wichtigste für mich heute Morgen. Und ich bitte euch alle, seid ehrlich, prüft euer Innerstes, womit ist euer Geist beschäftigt? Was erfüllt euer Denken? Worüber reflektiert ihr? Denn auch Gefühle werden ja reflektiert. Womit beschäftigt ihr euch oder womit beschäftigen wir uns? Was ist euer Schatz? Jesus kommt und möchte unser Schatz werden. Er möchte auferstanden sein in unseren Herzen. Er möchte, dass wir die Welt mit seinen Augen sehen. Während sie hierüber noch sprachen, Vers 36, trat Jesus selbst mitten unter sie. Friede sei mit euch. Da gerieten sie in Angst und Furcht und meinten, einen Geist zu sehen. Doch er sagte ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Und warum steigen Zweifel in euren Herzen auf? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es leibhaftig bin. Betastet mich und beschaut mich. Ein Geist hat doch kein Fleisch und keine Knochen, wie ihr solche an mir wahrnehmt. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Dann isst er vor ihren Augen noch einen Fisch. Ich möchte euch jetzt einen Merksatz sagen, den könnt ihr mitnehmen. Der heißt so: Jesu Kreuz und sein Sterben wollten sie nicht sehen. Sie kehrten sich ab, sie verließen Golgatha, sie flüchteten, alle seine Jünger. Nur ganz wenige blieben am Kreuz stehen. Aber alle flüchteten. Sie wollten es nicht sehen. Sie konnten den Anblick ihres sterbenden Freundes, Jesus, nicht länger ertragen. Sie flüchteten. Als Auferstandenen konnten sie ihn nicht sehen. So heißt mein Merksatz. Und den können wir jetzt auch in unser Leben übertragen. Aber nochmal auf die Jünger. Jesu Kreuz wollten sie nicht sehen. Ihn, den Auferstandenen, konnten sie nicht sehen. Und so ist es mit uns. Wir wollen nicht sehen, dass dieser Mann am Kreuz, Gott am Kreuz, der für uns starb, für die ganze Welt und für die Not und für das Leid der ganzen Welt, gestorben war. Nein, wir wischen das weg. Dann werde ich von meiner Tennisgruppe gefragt, tja Wieland, was sagst du denn dazu, zu dem Flugzeugunglück? Wie ist das denn? Warum hat denn der liebe Gott nicht aufgepasst? Dann stehst du immer wieder vor den Fragen, vor der sogenannten Theodizee-Frage, vor der Frage nach der Rechtfertigung Gottes. Warum passt er denn nicht mehr auf? Warum lässt er denn dieses ganze Leid in der Welt zu? Die Menschen wollen nicht sehen, dass am Kreuz Gott selbst für das Leben in dieser ganzen Welt den Tod gestorben ist, damit wir leben können. Und weil wir ihn dort nicht sehen wollen am Kreuz, können wir ihn nicht sehen als Auferstandenen. Erst wenn ich bereit bin, mich für das Kreuz zu öffnen, für diese Wahrheit des Leidens Gottes für uns Menschen und wie er die Sünde vernichtet hat durch den Tod seines Sohnes, dann können wir ihn auch als Auferstandenen erkennen. Dann werden uns die Augen geöffnet.